heute geht's um das Thema Frühchen. Wir haben ja vor 2,5 Jahren ein kleines Frühchen bekommen, wie ihr vielleicht wisst. Und seitdem ist viel Zeit vergangen. Und wir haben gedacht, es ist mal Zeit, das alles zusammenzufassen. Wie war eigentlich das Ende der Schwangerschaft? Wie war dann die Geburt? Wie ist das im Krankenhaus abgelaufen? Er ist ja spontan dann in Barcelona zur Welt gekommen, in einem ganz tollen Krankenhaus. Dann die Zeit danach, wie es uns ging, was unsere Familie in der Zeit für uns tun konnte. Und wir hoffen natürlich, dass wir viele Familien da jetzt inspirieren können, zu sehen, es gibt einen guten Ausgang bei uns. Mats ist total gesund und wir haben es auch gut verarbeitet. Ich habe auch eine Therapie danach gemacht. Wir haben sehr, sehr viel geredet und Zeit heilt natürlich auch sehr, sehr viele Wunden. Jetzt 2,5 Jahre später haben wir nochmal natürlich alle Fakten uns angeguckt. Wann war es genau was? Nicht, dass wir hier irgendeinen Quatsch erzählen. Manche Sachen sind natürlich sehr hängen geblieben, aber sowas wie, wie viel Milch brauchte er ganz am Anfang und so, das wusste ich jetzt alles nicht mehr. Das habe ich jetzt nochmal rausgesucht. Genau, es fängt jetzt einmal an Ende der Schwangerschaft. Das kann ich ja mal kurz erzählen und dann kann Felix ein bisschen weitermachen. Ja. Damit er auch
ich höre auch gerade einfach gespannt zu.
Also am Ende der Schwangerschaft war es so, dass ich sehr kaputt war. Er ist ja 31. Woche gekommen. Das heißt, eigentlich war es gar nicht so früh. Also es gibt ja auch Frühchen, die kommen 25. Woche mit 400 Gramm zur Welt. Er hat 1780 gewogen und war 31. Schwangerschaftswoche. Aber ich hatte trotzdem schon so einen großen Bauch wie manche im 10. Monat, also kurz vor der Geburt, und habe mich deswegen auch die ganze Zeit so gefühlt. Also alles war sehr, sehr schwer. Ich konnte schon relativ früh nicht mehr lange spazieren gehen, keinen Sport mehr machen, weil immer mein unterer Bauch sehr hart geworden ist. Und
ich fand da eigentlich, dein Bauch sah sogar schon nach 5 Monaten so aus. Und das dachten auch ganz viele. Voll. Obwohl andersrum dachte auch schon mal jemand im Urlaub, als du nicht schwanger warst, wollte dir eine nette Dame auf Toilette helfen. Also nur mal so viel dazu. Aber du sagst im Sommer, wirklich echt aus, als ob du gleich, ob das gleich losgeht.
Ja.
Ob es gleich losgeht. Also, genau.
Ja. Ich lag dann sehr, sehr viel vor Netflix und habe mich ausgeruht und wir wohnen ja in Spanien, da war es sehr, sehr heiß. Genau. Ich hatte den Ventilator an die Klimaanlage und hatte ein kaltes Handtuch auf mir drauf und habe immer noch die Krise bekommen. Und am Anfang der Schwangerschaft war mir immer sehr viel übel. Da hat mir dann immer nur kalte Cola geholfen. Sehr, sehr ungesund, aber hatte ich den Tipp von einer Hebamme. Und es hat mir echt geholfen. Und in der Schwangerschaftswoche, kurz bevor Mats gekommen ist, wo ich dann schon so dick immer nur rumlag, hätte ich mir auch durchgehend Cola gewünscht. Aber habe natürlich versucht, mich dann gesund zu ernähren und mich dann nicht komplett gehen zu lassen. Genau, auf jeden Fall. Jetzt geht schon in Richtung Krankenhausgeburt. War es so, dass wir abends einen Film geguckt haben mit Mads Mikkelsen. Der nennt sich Der Rausch. Vielleicht kennt ihr den. Ganz toller Kinofilm.
Super, super Film.
Wo er so tanzt und die besaufen sich und so. Naja, wir haben den oben auf dem Sofa geguckt und es war eigentlich voll entspannt alles. Und mir ging es den Tag eigentlich ganz gut und dann sind wir ganz normal ins Bett gegangen. Und so gegen 1 Uhr nachts bin ich aufgewacht, also als Hochschwangere schläft man.
Ich kann mich da noch so komplett dran erinnern, das ist echt krass.
Also als Hochschwangere ist es ja so, dass man eh schon richtig schlecht schläft. Man sagt ja, dass man schon ein bisschen drauf vorbereitet werden soll, wie es dann mit Kind ist, dass man kaum schläft. Deswegen habe ich immer schon mit diesem riesen Stillkissen echt schlecht geschlafen und war halt so gerade so ein bisschen eingenickt um die Uhrzeit und bin dann wach geworden und habe voll den Schreck bekommen, weil das ganze Bett nass war. Und ich meinte dann direkt zu Felix, boah, ich glaube, die Fruchtblase ist geplatzt. Und er auch so voll im Halbschlaf, so, Gott, ja, ich weiß nicht,
aber
vielleicht hast du auch ins Bett gemacht.
Ja, ich war mir irgendwie, für mich war das total abwegig, dass die Fruchtblase
so
geplatzt
früh
ist, weil es einfach so, das ist ja noch, sind ja noch 2 Monate. Und ich dachte, naja, dann hast du wohl ins Bett gemacht. Dachte mir, Schwangere, das kann ja mal passieren. So. Und dann bist du ins Badezimmer gegangen und hast dich geduscht, glaube ich?
Ja, genau. Ich habe das abgeduscht und habe halt gedacht, ob ich jetzt vielleicht bade, weil man ja sagt, Wehen kann man damit auch so ein bisschen wegbekommen wieder. Also gucken, ob es halt schon Wehen sind. Und dann war es aber so, dass ich ganz doll Schüttelfrost bekommen habe und das hätte ich jetzt nicht unter Wehen eingestuft, sondern hätte gedacht, dass das jetzt einfach Angst ist. Aber meine Mama meinte, dass sich bei ihr Wehen auch immer so geäußert haben, dass sie einfach ganz doll so dann wie so sich geschüttelt hat.
Ja, so als ob du ganz doll frierst.
Ja.
Als ob man oder wenn man krank ist, dass man so Schüttelfrost hast. So sahst du aus. Du hast auch richtig geklappert mit den Zähnen und so. Da erinnere ich noch, das war echt krass.
Ja.
So, und dann haben wir einfach aus unserer Hebamme geschrieben, per WhatsApp, die zum Glück nachts um 2 geantwortet hat und uns geraten hat, in dem etwas weiter gelegenen Krankenhaus nicht anzurufen, sondern einfach dahin zu fahren.
Doch, doch, sie hat doch für uns angerufen.
Ach so, stimmt.
Und wir hatten uns vorher die Klinik rausgesucht, weil die eben für Frühchen ist. Und meine Freundin oder damals eine Bekannte, die ist mittlerweile eine Freundin, hatte 2 Wochen vor uns gerade das Gleiche mit dem Frühchen-Thema hinter sich und war in dieser Klinik, die halt sehr, sehr gut ist. San Joan de Déu in Barcelona hat einen Mega-Ruf für Frühchen, für krebskranke Kinder und, und. Und da hatten wir
ein großes Kinderkrankenhaus.
Genau, und da hatten wir eigentlich auch vor, die normale Geburt zu machen. Wäre Mats ganz normal gekommen. Aber da haben die gesagt, dadurch, dass Covid ist, dürfen die nur die annehmen, die auch in Barcelona wohnen. Und wir hatten uns die Klinik schon angeguckt und dachten dann, okay, im Notfall können wir da hinfahren. Ansonsten fahren wir dann halt nach Tarragona. Aber waren immer noch eigentlich auf der Suche so ein bisschen, was wir machen. Also der eigentliche Plan war, erst die ersten Stunden zu Hause zu sein mit wie so einem Pool mit der Hebamme. Ich glaube, die wollte 37. Woche oder so vorbeikommen, diese Pool aufbauen. Und dann, wenn es dann irgendwann losgeht, wäre sie dann dahin
schöne
gekommen.
Romantische Hausgeburt.
Ja, wir wollten ja dann kurz vor der Geburt mit ihr ins Krankenhaus fahren, aber naja, ist ja dann alles anders gekommen.
Genau, und dann meinte sie und hat bei dem Krankenhaus angerufen und meinte, ja, dann fahrt da einfach mal hin.
Die meinten, wir können kommen.
Ja, und ich, total in meinem Schockzustand, würde ich es nennen, habe versucht, die Geburtstasche zu packen. Und ich habe dir sogar einen Schal eingepackt, weil ich weiß noch, wie ich durch die Gegend gelaufen bin, war so, okay, was brauchst du? Unterhosen habe ich, glaube ich, noch gebacken bekommen und Socken. Aber ich habe ganz viele irgendwelche wichtigen Sachen vergessen. Ich weiß nicht mehr, ob ich ein Aufladekabel verhindere. Doch, ich glaube, das daran habe ich auch noch gedacht, aber ich habe an so vieles nicht gedacht. Es war wirklich ein bisschen peinlich.
Und wir sind dann eine Stunde nach Barcelona gefahren.
Ja, ich bin relativ schnell über die Mautstraße gefahren und wir waren da, was natürlich ein großes Risiko war irgendwie. Während der Fahrt haben wir noch mit deinem Papa telefoniert, der auch ans Telefon gegangen ist, zum Glück.
Weil ich unter Notfallkontakte eingespeichert war und dann klingelt es trotzdem.
Ja, genau. Und besonders ein Tipp für alle, ich kenne es nur beim iPhone, wenn man da Notfallkontakte eingetragen hat, dann muss man 2-mal hintereinander anrufen. Das 2. Mal klingelt es ganz normal, das Telefon. Also muss man, glaube ich, innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas nochmal machen, dann klingelt es normal.
Und mein Papa war irgendwie nachts mega smart. Er ist dann mit meiner Bonusmama drangegangen und hat so gesagt, ja, alles klar, das wird schon gut gehen, meldet euch dann, wenn es weitere News gibt, und hat uns so voll Zuspruch einfach nur gegeben.
Genau, und wir mussten ja auch unseren Hund zu Hause lassen, die voll in Panik natürlich nachts, die dachte, was ist hier los, und hat gefiept und gebellt und weiß ich was, also nochmal genau vor der Fahrt auch noch ein kleiner...
Genau.
Wir haben
dann einen Kumpel gefunden, der Zeit hatte, Mini zu nehmen. Der hat dann den ganzen Tag mit ihr im Haus gechillt. Das war echt ganz gut.
Ja, genau. Wir erzählen erstmal die Autofahrt und weiter und dann in der Timeline sozusagen.
Naja, auf jeden Fall hat mein Papa dann gesagt, okay, er macht sich auch auf den Weg und hat sich direkt für den nächsten Tag den frühesten Flug gebucht und ist dann dahin gekommen, um uns tatkräftig mit allem zu unterstützen. Das war echt mega. Und als wir da angekommen sind, war es so, dass man erstmal an der Rezeption sagen musste, was los ist, und die wollten unbedingt die Karten, und irgendwie ist echt Stress aufgekommen. Du warst dann auch richtig sauer, dass die da so sind. Das hat nochmal mehr Druck reingebracht, weil wir nicht wussten, nimmt uns da jetzt jemand auf, weil wir waren ja bei der Notfallstation und da denkt man irgendwie, dass man direkt reinkommt, weil es kann ja sein, dass das Baby kommt, und man war jetzt so Stunde im Auto mit so einem riesen Handtuch in der Hose. Ich kam da ja auch gefühlt so assi an mit so einer Jogginghose und da drin so ein riesen Handtuch. Dachte so, boah, so will ich jetzt hier nicht im Warteraum, also in dieser riesen Halle hier sitzen und so eine Nummer ziehen. Aber so war es dann. Ich musste eine Nummer ziehen, mich dann da hinsetzen und warten, bis jemand kam.
Ja, die Frau an der Rezeption habe ich auch nie wieder gesehen.
Nee, die war echt unfreundlich.
Die war auch die ganzen Tage später, da ist man ja immer dann vorbeigelaufen, wenn man in unseren Bereich musste. Die habe ich nie wieder gesehen. Also,
nee, vielleicht wurde sie gekündigt.
Nee, ich glaube nicht, trotzdem war ich ganz froh, dass sie nicht mehr da war. Weil alle später waren total nett.
Ja.
Na egal, sorry.
Naja, auf jeden Fall.
Ich musste mich kurz über sie nochmal aufregen.
Als dann endlich eine Person kam, um mich entgegenzunehmen, sind wir dann in so einen, wie kann man das sagen, sehr klinischen Aufnahmeraum gekommen, wo ganz viele so
Ja, das Stühle war einfach der Not, das war einfach der quasi Kreissaalbereich, ja, so.
Für Notfälle.
Für Notfälle. Und der war genau hinter der Rezeption. Also in dem Bereich war man später gar nicht. Der war auch groß.
Mehrere Räume.
Ja, waren bestimmt so, ich würde sagen, so 10, 12 Räume. Und,
mit so Vorhängen und so.
Ja, genau, genau. Und, dann bist du erstmal in einen Raum gekommen, wo einfach komplett ja, du durchgecheckt worden bist. Und da musste, glaube ich, was wurde dir abgenommen? Da wurde doch so eine große Nadel dir.
Nee, die Hohlnadel war erst später.
Genau, Hohlnadel war
erst später. Erstmal wurde mir Antibiotika gegeben und Wehenhämmer. Ich wurde zigtausendmal untersucht, Blutuntersuchungen, dann wurde das alles weggebracht. Und dann haben sie uns immer da so sitzen lassen und meinten, ja, jetzt erstmal ausruhen und Muttermund ist nicht offen genug und so, wir warten jetzt erstmal ab und du hast jetzt erstmal die Wehenhämmer, die das alles unterbinden, dass das weitergeht und ja, man hat dann irgendwie so ein bisschen immer gehofft, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt gleich mal wieder ein Arzt und was ist jetzt los und EKG und was weiß ich, was da immer alles gemacht wurde und irgendwann dann eben auch diese Fruchtwasseruntersuchung mit einer Hohlnadel durch den Bauch, das super unangenehm war, davor hatte ich auch echt übelst Angst. Aber das war halt dann notwendig, um zu gucken, woran liegt's jetzt, ne? Ist das Fruchtwasser gekippt? Muss das Kind raus? Weswegen ist das so, dass die Wehen losgegangen sind?
Ja, gerade du bist ja bei solchen Spritzen. Ja. Also ich war schon ein paar Mal mit dir beim Blutabnehmen, auch beim Impfen.
Ja.
Für dich ein kompletter Albtraum. Und als die dann mit so einer Nadel ankam, du bist halt echt halb um, also du lagst zum Glück, aber du wärst sonst umgekippt. Und das war wirklich echt, also super tapfer. Da fing die tapfere Charlotte an, wo ich wirklich dich so bewundert hab, wie tapfer du warst und wie krass du das durchgezogen hast alles. Also, aber
1000 Zugänge, Blutabnahmen und. Genau, und wir hatten jetzt nochmal so ein paar Fakten rausgesucht, weil damals wussten wir natürlich gar nicht, dass das echt richtig oft vorkommt, dass Frühchen zur Welt kommen. Wir waren irgendwie gar nicht so in diesem Thema drin und deswegen lese ich mal vor. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 765.636 Kinder geboren und davon waren 60.682 Frühchen, die vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind. 1071 Kinder wogen bei ihrer zu frühen Geburt weniger als 500 Gramm. Ja, das hatten wir da auch in der Klinik, super viele Babys, die so 400, 500 Gramm gewogen haben und die Überlebenswahrscheinlichkeit betrug ca. 37%. In der Gewichtsklasse zwischen 1000 Gramm und 1500 Gramm lag die Überlebenswahrscheinlichkeit bereits bei 91%. Mittlerweile ist es ja auch so, dass Kinder ab der 36., 37. Woche, die auf die Welt kommen, eine sehr hohe Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und meine Mama hat damals, als ich 13 war, Zwillinge verloren, weil sie in der 26. Woche gekommen sind. Und daran sieht man einfach, die Wissenschaft ist so viel weiter gekommen. Und heutzutage, ja, sind die da einfach so drauf spezialisiert,
ich auch gelesen,
dass sich das echt verändert hat.
1870 circa durchschnittlich von 1000 Kindern 250 gestorben sind. Da merkt man halt, wie krass sich das verändert hat. Wohl ganz große Veränderungen waren wohl so um die 1920, 1930, 1940, weil es einfach hygienischer war. Die ganze Krankenhäuser etc. war einfach durch auch Antibiotika etc. einfach, ja, war einfach viel, viel besser und viel, viel, ja.
Ja, ich habe das
größere
auch.
Überlebenschance.
Ich habe eine kennengelernt, die kenne ich seit meiner Geburt. Also wir haben damals im Sportinternat gewohnt, weil mein Papa da der Sportinternatstrainer war und die war damals eine der Köchinnen und deswegen hatte ich immer einen total engen Draht mit der, weil die einfach jeden Tag da in der Küche uns Frühstück, Mittag und alles gemacht hat, als wir da gewohnt haben. Und ich mochte die sehr, sehr gerne. Und vor ein paar Jahren hat sie mir dann erzählt, dass sie selber ein Frühchen war. Und dass sie nur 600 irgendwas Gramm gewogen hat, so richtig krass. Und die wurde damals, weil die ist jetzt so Mitte 70 oder so, und damals gab es halt nicht so Frühchenstationen und so. Und damals wurden dann einfach so heiße, warme Backsteine um sie rumgelegt. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, wir können nur beten, dass sie es überlebt. Und die mussten dann immer mit so einer Pipette ihr dann die Milch einflößen. Ganz kleine Mengen und das immer weiter und sie ist kerngesund, hat gar nichts, aber das ist einfach schon so lange her und ohne so eine Klinik war es möglich und als wir das mit Mats hatten, dachte ich immer, Gott, was hätte man denn gemacht, wenn man jetzt zu Hause gewesen und die Klinik wäre 5 Stunden weg gewesen oder so, hätte er das auch überlebt, weiß man ja nicht.
Ja, oder man
hätte
vor 100 Jahren gelebt.
Genau. Oder vor 100 Jahren, ne? Genau, und hier steht noch, 3% der Kinder kamen als Zwillinge zur Welt. Das war bei uns auch auf der Klinikstation. Also wir waren in 2 verschiedenen Stationen, erstmal für die ganz kleinen Frühchen und dann für die Älteren. Und da haben wir immer gesehen, wie lange die Frühchenfamilien irgendwo bleiben. Und wir sind relativ schnell dann in die große Station gekommen. Und die Zwillinge waren ganz oft viel, viel kleiner noch als Mats. Und da haben die Eltern echt, also wir haben eine Familie kennengelernt, die mussten 18 Wochen da bleiben, wir ja 5. Und die hatten echt, also die meinten, 17 Monate sind dann weiter bezahlt und dann müssten sie eigentlich wieder arbeiten nach der 18. Woche. Müssen aber die ganze Zeit immer in die Klinik. Also das ist, ja.
Naja, auf jeden Fall, wir müssen noch weiter erzählen, wie es denn war.
Wir waren jetzt bei der Geburt.
Wir haben dann, glaube ich, 4-mal die Räume gewechselt.
Ja.
Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Die Kommunikation war damals halt sehr schwierig, weil unser Spanisch existierte eigentlich noch nicht so richtig. Also ganz kleine Basics. Die Schwestern haben gar kein Englisch gesprochen. Und ich weiß noch, als du in einem Raum lagst und du immer wieder Wehen bekommen hast und immer wieder, dann meintest du immer, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los. Und man war ja grundsätzlich, eigentlich war es erst der Anfang von allem, aber man war sowieso da schon total fertig. Und ich bin echt immer nur hin und her gelaufen und dass sie irgendwas machen sollen. Und dann war irgendwie die Schwester nicht da, die war dann woanders oder kam erst. Dann war irgendwann Übergabe, das war auch immer ein Problem. Dann wurde wieder die komplette Schicht gewechselt und man hatte das Gefühl, man musste alles wieder von vorne erzählen, was die natürlich irgendwie wussten. Aber man war irgendwie so hilflos. Man wollte halt ja auch ich wollte kein Detail vergessen, weil ich natürlich alles richtig machen wollte in dem Ding und dachte mir, es kann natürlich auch daran hängen und so. Und ich habe mir natürlich auch unglaubliche Sorgen um dich gemacht. Ich dachte mir halt immer, so hoffentlich passiert Charlotte nichts. Ich habe wirklich gebetet, dass dir nichts passiert, normalerweise bete ich nicht. Und dass natürlich auch Mats nichts passiert. Aber es war einfach...
Ja, das fing halt auch so an, dass ich dann ja, also es war ja so, dass wir sind nachts um 2 in die Klinik, dann war ja die Fruchtblase geplatzt und wir waren in der Notfallambulanz, diese ganzen Tests wurden gemacht und dann war es aber ja so, ich wurde die ganze Zeit nur auf Wehenhemmer, Antibiotika und dann irgendwann noch Katheter und so einfach angeschlossen und dann war natürlich immer mal jemand einfach nicht mehr da und so und immer wenn man so leidet und man denkt, oh Gott, was ist, wenn das Kind jetzt doch kommt oder drinnen ist das Fruchtwasser jetzt nicht mehr gut oder hat man halt irgendwie immer so Angst und man musste sich natürlich, wenn man die Sprache nicht so gut versteht, komplett, also es ist auch, wenn man die Sprache versteht, aber das ist irgendwie nochmal doller, komplett die Verantwortung denen abgeben und man denkt sich, okay, die wissen schon, was sie machen, weil das ist deren Hauptberuf und die machen das die ganze Zeit so. Aber es ist natürlich dann immer blöd, wenn da Schichtwechsel ist, wie bei allen Kliniken, dass man denen dann wieder alles erklärt und man denkt...
Man gibt halt die Kontrolle ab und das ist natürlich einfach immer sehr, sehr schwierig, wenn man das Gefühl hat, man hat es nicht mehr unter Kontrolle, deswegen bin ich jetzt auch kein Fallschirmspringer oder irgendwas, weil ich das einfach fürchterlich finde, wenn man nicht komplett den Einfluss hat, so. Also,
die Kontrolle. War
ganz, ganz, ganz schwierig.
Ja, dann war es so, dass ich um 18 Uhr am nächsten Tag immer noch Mats drin hatte und es wurde ja eine Lungenreife gespritzt.
Aber währenddessen ist dein Papa aber schon gekommen.
Ja.
Dein Papa ist dann auch mit dem Taxi vom Flughafen Barcelona zum Krankenhaus gefahren. Mhm. Ich habe ihm, soweit ich mich erinnere, gesagt, nimm das Auto.
Ja.
Er soll zu unserem Haus fahren. Das Haus war eine Dreiviertelstunde von Barcelona entfernt. Sich um Mini kümmern und da hat er quasi die Hundeübergabe von unserem Kumpel, der Mini übernommen hatte am Morgen, gemacht und hat auch irgendwie hier sich diese 1000 Dinge, die ich vergessen hatte, in die Tasche zu packen, schon mal irgendwie 50 zumindest davon mitgebracht. Ja. Und
also ist dann wieder zu uns zurückgefahren, hat uns das gebracht und...
Ja, es war eine unglaubliche Hilfe. Als ich ihn gesehen habe, war ich wirklich, also war ich so dankbar so und er hat sich also... das war so eine, also er hat sich auch mega gefreut und da hat auch gesagt, cool, dass du da bist und dass wir alles so machen und dass wir so zusammen sind. Und das war wirklich so ein, ich glaube, uns beiden sind Steine von Herzen gefallen, dir natürlich auch, aber du hast deinen Papa ja erst viel später gesehen.
Halt auch, wir waren halt super dankbar, dass Felix überhaupt bei mir dabei sein durfte, weil
in Deutschland wäre es nicht erlaubt gewesen.
Genau, in Deutschland war in der Zeit es nicht erlaubt, dass der Mann dabei ist. Nur kurz bevor das Kind kommt, darf er dann rein und Felix durfte ja die ganze Zeit bei mir sein. Das war halt echt richtig gut. Hatte da so einen Sessel, auf dem er auch schlafen konnte und so.
Ja, und auch die Kommunikation, die ja natürlich auch nicht nur stressig war, sondern auch super gut. Und ich fand auch sehr wichtig, dass ich ja mitentscheiden konnte, weil du warst dann teilweise auch wirklich
wie weggedreht.
Ja, wirklich in Delirium irgendwie und wusstest dann auch nicht so richtig, wie, was. Und ich habe dann auch ein paar Entscheidungen treffen müssen, wie zum Beispiel, also nach, dass wir irgendwann nach dieser, ja, dass du immer wieder Wehen hattest, musste man irgendwie entscheiden, okay, was machen wir? Du hast Wehenhämmer bekommen und es kam trotzdem immer wieder, obwohl sie meinten, ja, jetzt müsstest du eigentlich erstmal ein bisschen Ruhe haben. Und ich weiß gar nicht, nach wie viel Stunden, also zumindest, ich glaube, nach 24 Stunden haben wir uns dazu entschlossen, circa, vielleicht waren es aber auch eher 30 Stunden, dass du oder wir das Kind bekommen.
Nee, nach 27 Stunden okay, und nach 33 war er dann da. Ja. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es halt so war, dass ich ja um 5 Uhr morgens direkt dann, also wir sind ja nachts um 2 angekommen, morgens um 5 wurde die erste Lungenreife gespritzt und da war jetzt das Ziel, 24 Stunden Mats drin zu behalten, damit eben diese Lungenreife wirkt, dass er, falls er auf die Welt kommt, schon alleine atmen kann und nicht auch noch Sauerstoff immer kriegen muss. Und das hatten wir dann auch geschafft, also die 27 Stunden waren dann irgendwann rum. Und ich habe die ganze Zeit weiterhin diese ganzen Sachen bekommen und dann auch irgendwann PDAs. Also nachts um 2 habe ich dann eine PDA bekommen, danach nochmal 4 Stück, also insgesamt 5. Ich wollte eigentlich eine natürliche Geburt und hatte am Ende die Volldröhnung mit Wehenhämmer, Antibiotika, PDAs und so. Und da war irgendwann auch der Muttermund auf 2 Zentimeter. Der ist dann auch richtig schnell, als wir beschlossen haben, jetzt soll's losgehen, aufgegangen. Weil ich hatte auch Fieber bekommen. Und dann haben die gesagt, hier, wir geben dir jetzt eine PDA, damit du weniger Schmerzen hast und kannst dann irgendwann auch schlafen. Dann habe ich auch kurz geschlafen. Ich durfte nämlich mit einer PDA dann irgendwann nichts mehr essen. Das war richtig schlimm für mich. Nur Wasser und O-Saft trinken. Und ich war so zittrig und war so schlapp und dachte nur, Gott, alle sagen doch immer, man braucht so viel Kraft für die Geburt, dass das so ein kraftvoller Akt ist. Und ich habe wirklich 0% gerade, weil ich habe Fieber und davor schon ewig lang gekämpft, so fast 30 Stunden schon rum. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen jetzt dieses Expertenteam holen. Das waren 14 Leute, die alle auf Frühchen spezialisiert sind. Und dann mussten wir vorher noch so ein Go geben, dass wir halt genau, die Geburt jetzt machen.
Genau,
mit
das
der
war
PDA.
Auch ein bisschen eine Diskussion, weil das weiß ich noch. Wir haben uns auch drüber unterhalten die ganze Zeit, was machen wir, weil die auch immer meinten, wir wollen es halt so lange wie möglich rauszögern, aber ich habe dich leiden sehen, auch deine Kräfte einfach schwinden sehen und habe dich gesehen, du warst wirklich einfach nur noch fertig und
du musst halt
du
auch
konntest
so einen Zettel
zum Glück
unterschreiben, dass die PDA und das alles so jetzt okay sind
ja.
Und da hatte ich halt auch so Angst, so
genau, und du lagst
da keinen
halt
Fehler
im Bett und konntest aber immerhin durch die PDAs ein bisschen
ja
schlafen und ich, das weiß ich auch noch, ich habe dich, das war auch eine ganz komische, ich würde sagen 3-4 Stunden, vielleicht auch, ja, ich würde sagen 4 Stunden, wo du nochmal gepennt hast, weil ich lag so ungemütlich auf diesem Sitz und konnte eigentlich gar nicht pennen, weil ich habe natürlich nichts bekommen vorher und habe mir eher die Kaffeedröhnung gegeben, damit ich klar im Kopf bin und lag da auf diesem ungemütlichen Ding und habe dich immer angeguckt und war echt so, oh, bin ich in ein Zimmer gerannt und habe irgendwie gehofft, ach so, dass alles gut geht und habe dich schlafen lassen, dachte aber vielleicht geht's ja jetzt auch los und war so unglaublich aufgeregt und da auch so
schlecht.
Ja, und ich war da, das war wirklich so richtig, richtig ein ätzendes Gefühl hatte ich nur in mir drin und wollte eigentlich nur weinen, so ungefähr. Also, aber ich musste natürlich vor dir, oder das ist nicht, musste ich nicht, aber ich hatte irgendwie für mich diese Rolle, der starke Fels für dich zu sein und alles an mir abprallen zu lassen und nur gefiltert an dich durchzugeben, was ich, glaube ich, ganz gut gemacht hast. Das meintest du dann irgendwann später, dass du...
Ja, ich war ja super dankbar und war auch so krass voller Liebe wie noch nie. Also ich war ja die ganze Zeit so, mein Gott, zum Glück bist du hier und also ich weiß nicht, was ich alleine gemacht hätte. Respekt an alle Alleinerziehenden und die, die in Corona-Zeiten und so alleine das Kind kriegen mussten.
Absolut.
Also das ist echt Horror, wenn man da irgendwie alleine durch muss, vor allem bei so einer Frühgeburt und wenn Komplikationen sind generell, ne?
Ja, und wir hatten auch, muss ich sagen, die waren alle unglaublich
Ja.
nett und
Und
alle,
zuversichtlich. Die haben immer
ja.
ein gutes Gefühl gegeben, dass sie da zum Beispiel auch diese eine Chefärztin, die dann da war, die meinte so, wir machen jetzt die Geburt und ich habe auch hier mein Kind bekommen und alles wird gut und so. Und mein Kind war auch ein Frühchen und die waren einfach so herzlich und dann ging es halt los, da
Ja,
kamen
und
diese 14 Leute.
das war das größte Change, den man irgendwie haben konnte. Also,
wie so eine Party irgendwie.
Ja, die kamen da rein, so als ob sie sich irgendwie gerade Feierabend machen oder auf irgendeiner, ja, so eine Krankenhaus-Weihnachtsfeier. Ich keine Ahnung, die kamen da alle gut gelaunt rein.
Ja.
Und
So,
haben
jetzt kriegen wir das.
Man hat so einen Schwall an guter Laune eingesaugt und es war so eine, auf einmal gingen so die Blumen auf, wenn man sich das in so einem Film vorstellt.
Oder die Sonne.
So die Sonne geht auf, alles irgendwie, die Vögel fangen an zu zwitschern. Das war wirklich so. Und ab da war man in so einem Groove auf einmal, dass man sagte, okay, das klar, wenn hier 14 Leute sind, die irgendwie so zuversichtlich sind.
Ich war ja eh auf Drogen mit meinen 5 PDAs und
ja,
dem
stimmt, du hast es
aber
noch
alles
anders gesehen. Du hast wahrscheinlich wirklich die Sonne aufgehen sehen und die Blumen gesehen.
Ja, wir haben die ganze Zeit, was mir mega geholfen hat, war vorher so eine Mantra-Playlist mir zusammenzustellen, die alle so ganz entspannt sind. Und das habe ich echt rauf und runter mit meiner Musikbox gehört. Also ich weiß auch nicht, was ich ohne Düfte und Musik gemacht hätte, weil das hat mir natürlich in diesem Krankenhaus Feeling da, total die Zuversicht und Heilung irgendwie durchgehend gegeben. Ich habe da immer die ganze Zeit mitgesungen und kannte dann alle Lieder natürlich schon und so und habe dann auch immer wieder so Lavendelduft und ich hatte noch irgendwie so einen anderen Duft mir zusammenstellen lassen, immer wieder dran gerochen, um eben ja in eine gute Stimmung irgendwie zu kommen. Und ja, dann war es so, dass die halt alle da waren, die haben dieses Frühchenbett aufgebaut, so einen Brutkasten und haben da eine Waage und alles mögliche hingepackt und meinen dann so, jetzt geht's los. Und dann wurde der Muttermund immer größer.
Ich glaube, ab dem Moment habe ich mir auch irgendwie, also wirklich um die Geburt keine Sorgen mehr gemacht. Ich
wegen
weiß
der
nicht
Leute.
Warum. Wegen der Leute, weil die alle so was krass Positives hatten. Und das wäre, glaube ich, wäre das nicht so gewesen, hätte ich mir viel mehr Sorgen gemacht. Und das ist mir, glaube ich, auch erst Monate später aufgefallen.
Und da kam ja auch diese Spezialistin aus England dazu, die super Englisch konnte, die uns dann auch nochmal das alles gesagt hat, was genau jetzt passiert, welche Schritte. Und ich habe halt immer mir das vorgestellt, oh, ich habe so eine entspannte Geburt, wo ich ganz viel atme und ich bin irgendwie auf allen Vieren oder was weiß ich. Und da lag ich halt wie bei einem Frauenarzt auf so einer normalen Liege und musste
so,
die Beine so hoch machen.
So wie man das aus dem Film kennt.
Ja, so wie man eigentlich kein Kind kriegt. Ich dachte so, okay, so flutscht das doch jetzt gar nicht, aber okay, die kennen sich aus. Und das musste man halt machen wegen Katheter und dass die sofort das Kind da so nehmen können und keine Ahnung. Ja, auf jeden
Charlotte
Fall.
War, ich habe irgendwann nochmal ein Foto von dir gemacht. Du sahst wirklich aus wie so Robocop oder sowas. Halb also du hattest komplett überall
Zugänge.
Ja. Du hattest ja dann auch noch durch die PDAs, die werden über in die Wirbelsäule, so, genau, ins Rückenmark gespritzt. Hattest du da auch noch sowas, was auch immer unglaublich dieser Zugang,
wow.
Ey, da bist du wirklich, das dachte
waren
ich,
so
ey,
heftige Schmerzen.
Da musste ich mich so zusammenreißen, dass ich nicht weine und irgendwie dir so, weil das wäre natürlich, dir hätte es dir alles ja noch schlimmer gemacht.
So heftig, so eine Folge heute auch aufzunehmen, so emotional.
Ja, wir verarbeiten das gerade wahrscheinlich nochmal.
Oh
mal,
Gott,
so.
Man fühlt sich da auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückversetzt, weil diese Schmerzen waren so ekelhaft im Rücken, also so, als ob die mir den Rücken aufschneiden und da was reinsetzen. Boah. Und dann immer, wenn das nachgespritzt wurde, weil ich ja 5-mal hatte, dann wurde es immer so ganz kalt. Das war auch so ekelhaft.
Ja, genau, aber du wurdest dann, warst du auf einmal, war das
dann war ich auf einmal gut gelaunt.
Gut gelaunt, oder zumindest ansatzweise normale Charlotte.
Aber ich habe mir immer geschworen, ich will keine PDA, ich will es natürlich. Und dann war alles anders. 5 Stück, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall haben die dann gesagt, okay, du musst jetzt noch insgesamt so und so oft mal drücken und das wird dann schon klappen. Und bei 8-mal war er dann schon nach am 8. Mal drücken, war er dann schon da. Dann hatten die den im Arm und du solltest die Nabelschnur durchschneiden. Du hast auch überhaupt keine Wahl gehabt. Die haben direkt gesagt, du sollst das machen.
Stimmt, weil vorher hatten wir uns sogar schon mal drüber unterhalten. Willst du das oder willst du das nicht so ungefähr? Und ich sehe, keine Ahnung, es war einfach so, okay, die stellen mir überhaupt nicht die Frage, sondern hier, musst du jetzt machen.
Und dann haben sie eine Frischhaltefolie ganz schnell so eingewickelt, damit er nicht friert, und haben ihn mir kurz auf die Brust gelegt, leider sehr kurz. Und dann mussten sie ihn halt wiegen, messen, alles angucken. Er konnte schon schreien, also Lungenreife hatte gewirkt, er musste nicht beatmet werden. Sie haben das am Anfang dann trotzdem gemacht. Also sie haben ihn nicht in so einen richtig krassen Brutkasten gemacht, wo er so komplett angestöpselt war, aber sie hatten schon so ein Beatmungsteil in die Nase gepackt und das mit so Pflastern im Gesicht
festgeklebt. Genau, aber der Weg zu der Station, also wo er dann die ersten 2 Wochen, glaube ich, circa lag, das war alles zwar eine große Station, aber er ist dann nochmal auf eine speziellere Ecke gekommen später. Weil er einfach ein bisschen weiter war schon. Der Weg dahin, die meinten, ja, dann geh mal mit deinem Sohn und dem Arzt in diesen Raum. Der war auch total schräg, weil ich natürlich null vorbereitet war im Kopf. Also es war natürlich, ich war gerade noch in diesem, also quasi vor 2 Tagen war ich noch ein ganz normal werdender Vater. Auf einmal war ich jemand, der bei seiner Frau ist im Krankenhaus für 33 Stunden und kämpfen muss und Sorge hat, dass beide es vielleicht im schlimmsten Fall nicht überleben. Es war für mich ein schreckliches Kopfkino. Und auf einmal gehe ich mit meinem Kind. Genau, das war das Ziel die ganze Zeit, so diese Geburt schaffen. Das war die Ziel. Auf einmal geschafft. Jetzt geht man mit seinem Kind in diesen echt riesigen Raum. Das Zimmer war riesig und das war so unglaublich modern. Das sah, fand ich, immer aus wie so 2050.
Ja, so ein
Zukunftsding. Total super, tolles Licht, alles nur modern, nur toll, alle super nett. Und
alles hat gepiept.
Hat mir alles dann irgendwie erzählt. Ich glaube, ich habe mal wieder da wahrscheinlich irgendwie 1% mitbekommen und verstanden, weil ich einfach so vollkommen überfordert war. Und ich war dann in diesem Zimmer, habe Fotos von Mats gemacht und dachte mir, kam mir bei jeder Handlung dämlich vor, weil ich irgendwie dachte, macht man das jetzt? Bin ich jetzt irgendwie komisch? Ich konnte ihn ja auch nicht in den Arm nehmen. Das war irgendwie eine ganz komische Situation. Ich wollte irgendwie natürlich Kontakt mit ihm haben. Ich konnte ihn nur angucken, aber musste erst mal mit mir klarkommen. Und dann, ich glaube, eine halbe Stunde später konnte ich dann wieder runter zu dir, glaube ich, so ungefähr. Dann bin ich nochmal runtergegangen zu dir.
Ich sollte eine Stunde da warten erstmal.
Ja, oder war eine Stunde dann, genau. Und dann konnte ich dich abholen sozusagen.
Ich sollte aufs Zimmer und was essen und mich duschen oder irgendwas. Und ich meinte, nee, ich will jetzt zu meinem Sohn. Und dann bin ich erstmal zu Mats dann mit dir. Und dann habe ich irgendwie auf dem Zimmer kurz was gegessen, dann sofort wieder zu ihm. Und auch nachts habe ich es gar nicht ausgehalten, ihn nicht zu sehen. Wir sind ja dann auch sofort nachts wieder dahin. Und haben ihn die ganze Zeit angeguckt und so, und boah, es war echt so herzzerreißend.
Aber da hat man, finde ich, gemerkt, dass als Mama war es für dich was ganz anderes, also was anderes als für dich. Für mich war der Moment, dieses Mats und du haben es alles gut überlebt, euch geht's gut. Erstmal so ein durchatmen. Für dich ging es da eigentlich erst richtig los, weil du vorher natürlich auch vollkommen auf Droge warst und sowas, und ich dann vorher mein Hirn absolut am Oberlimit war, und du warst natürlich, bei dir natürlich auch, aber trotzdem irgendwie schon ein bisschen sehr in Watte gepackt, so. Und du hattest natürlich andere Ängste als ich auf irgendeine Art, weil ich natürlich jetzt alles voll real und so wahrscheinlich, 100% mitbekommen habe. Und du hast dir dann da extrem Sorgen gemacht die Nacht, und da war ich so, ist doch erstmal alles gut gegangen, dass er da ist. Natürlich hat man sich grundsätzlich überhaupt keine Gedanken gemacht zu diesem Zeitpunkt, auch während dieser 33 Stunden, was uns danach erwartet. So, wie lange dieser Prozess danach einfach sich hinzieht und
was denn.
Ich hatte
ja mit Jeanette immer geschrieben, und die hatte mir dann schon, also die auch ein Frühchen 2 Wochen vorher in der Klinik da bekommen hat, und die konnte uns quasi jeden Schritt so ein bisschen vorhersagen. Das hat einem natürlich schon mal ein bisschen Zuversicht gegeben, und man wusste, okay, man muss jetzt ungefähr so und so 4 Wochen in der Klinik bleiben. Und ich hatte jeden Tag auch in ihrer Story gesehen, dass die da halt von morgens bis abends dann halt auch immer hingefahren ist und für das Kind halt da war. Und so war es dann bei uns ja auch. Und es war halt so heftig, weil ich konnte ihn ja nicht rausnehmen aus diesem Brutkasten und konnte ihn nur so anstarren und war ja auch selber voll kaputt. Du hast mich dann ja immer mit dem Rollstuhl da so hin und her gefahren. Das war so kompliziert, diesen Weg sich zu merken. Also ich war auch voll auf dich angewiesen, als hätte ich mich da immer total verlaufen. Mit Karte hier dran halten und hier durch den Gang rechts abbiegen, links abbiegen. Dann ist man wieder auf einer falschen Station, das falsche Zimmer. Das war schon
Ja, die
krass
ersten paar Tage haben wir
kompliziert.
uns irgendwie sehr, sehr, sehr viel
Ja.
verfahren. Das weiß ich auch
Und
noch.
ich war nachts ja auch so anhänglich dann bei dir, hab mich so angekuschelt, weil ich so Nähe brauchte. Ich war immer noch so zittrig und kaputt und musste halt dann, hab ja direkt Anweisungen bekommen, dass ich alle 3 Stunden pumpen muss. Das heißt, ich musste immer, mir wurde dann gezeigt, 3 Minuten jeweils die Brust massieren und dann musste ich 10 bis 15 Minuten jede Brust pumpen mit der Milchpumpe, die die da in der Klinik hatten für alle. Die musste man dann immer wieder auf den Gang stellen, damit die nächste Mutter ihre Kuhäuter da anpuppen konnte. Ich habe mich echt so schlimm gefühlt. Also ich war wirklich übelst fertig und musste dann tagsüber und nachts alle 3 Stunden das machen. Und die ersten Male haben so weh getan. Und dann wurde mir auch gesagt, ja, die ersten Tage, du musst jetzt erstmal so mindestens 17 Milliliter immer jedes Mal schaffen. Und dann habe ich halt ganz am Anfang dieses Kolostrum, was da super gesund ist, wo man ja sagt, so goldenes Gold von der Mutter irgendwie, dass man das auf jeden Fall schon mal abgibt. Das war dann so
Das war die
gelblich.
allererste Milch.
Ja, genau, die habe ich dann dahin gebracht und dann haben die das eben direkt durch die Sonde halt gegeben und der Rest, den er gebraucht hat, hat er dann immer von so einer Milchspendebank bekommen, weil andere Mütter, die viel Milch hatten, die konnten sich da dann registrieren und dann bekommen das Babys, wo manche Mütter nicht stillen können oder wo vielleicht die Mutter auch ja gar nicht da ist oder so, ne? Genau, und dann habe ich die ganze Zeit immer gepumpt und immer gar nicht wirklich geschlafen, habe immer Sorgen gehabt, wollte eigentlich durchgehend nur bei Matt sein. Und wir konnten dann 2 Nächte dann dem Krankenhauszimmer sein. Das wurde alles mitbezahlt. Es gab veganes Essen, 3-Gänge-Menü. Das war echt Luxus, hat auch echt gut geschmeckt. So Reispfanne mit Gemüse und Käsebaguette, veganes und weiß ich, was ich alles hatte. Oder mit Guacamole und sowas, mit Avocado. Genau, und dann war es so, dass die erst, also am nächsten Tag haben die zu mir gesagt, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie die Känguru-Methode machen. Dann nehmen sie das Baby auf den Arm, also auf die Brust, auf die nackte Haut. Das Baby ist auch nackt und sie haben auch nackte Haut. Und darüber kommt dann so ein Kittel und eine Decke, damit das halt zusammen so warm gehalten wird. Und das ist nicht nur gut, um die Bindung zu stärken, sondern das regt die Milchproduktion an. Es sorgt dafür, dass sich die Gebärmutter zurückzieht. Mats wächst dadurch viel schneller. Es gab ganz viele Studien dazu, dass eben die Kinder dann viel schneller und gesünder groß werden, wenn sie diese Känguru-Methode da die ganze Zeit machen. Und es war aber nur erlaubt, wenn man 1 Stunde bis 1,5 Stunden mindestens Zeit dafür nimmt. Und ich habe das dann immer so 8-9 Stunden am Tag gemacht. Ich habe eben noch mal im Highlight geguckt. Also durchschnittlich war ich am Tag 9 Stunden da und habe von morgens bis abends eben so auf der Brust gehabt. Und Felix musste ja sehr viel Organisatorisches drumrum machen mit Mini und Einkaufen und mit meinem Papa. Aber hat natürlich auch versucht, jede Zeit da zu sein und hat ihn dann auch oft
Habe mich wie ein
hingelegt.
Taxifahrer gefühlt in der Zeit. Und wir hatten ja, du hast ja nicht geplant, also das Kind war ja nicht geplant. Und wir hatten einfach noch so viel, ja, du hast noch so viele Sachen für Kooperationen, Pakete etc. bekommen und die musste ich dann auch immer irgendwo abholen, sonst wären die immer irgendwie weggeschickt worden wieder. Ja. Also ich war gefühlt nur im Auto. Wir hatten aber tierisch Schwein, das ist eine Bekannte von uns, circa, ich würde sagen, 1/4 Stunde vom Krankenhaus entfernt ein kleines Haus hatte. Auf dem Pferdehof. Das war sehr ulkig, die Zeit da. Aber wir hatten Megaschwein, dass wir da wohnen konnten und nicht immer diese 3/4 Stunde mit dem Auto zu uns nach Hause fahren mussten. Da wurde dann später auch, als dein Papa dann irgendwann keine Zeit mehr hatte, der ist dann ja auch, ich glaube, nach einer Woche ungefähr wieder geflogen, was die riesengroße Hilfe, da kann ich echt nochmal sagen, danke Tom. Es war einfach psychisch und sowas unglaublich entlastend für mich, weil ich gerade am Anfang ja auch diese krasse, ja, Fels in der Brandung Rolle irgendwie für mich gefunden hatte, war das aber für mich wirklich eine große, große mentale Hilfe. So, und das war natürlich ein großer Nachteil, dass wir im Ausland waren und nicht Freunde, Bekannte einfach mal um die Ecke hatten. Wir hatten natürlich auch Freunde, aber die hatten einen normalen Job und die konnten dann auch nicht einfach mal irgendwie uns da großartig unterstützen.
Ja, und was auch super war, Lilliput, die machen so Frühchenkleidung, die haben sofort ein Paket losgeschickt, weil man in den meisten Läden gar nicht Klamotten findet, die so klein sind, und die hat Seiten und schon gesagt, so ab der zweiten Woche brauche ich spätestens Klamotten. Dann hatte noch eine Followerin von mir, die auch ein Frühchen hatte, Klamotten vorbeigebracht. Das war auch richtig lieb. Und ansansonsten haben wir noch von Mother's Finest ganz viele Suppen und Eintöpfe und so bekommen.
Das
können wir
war
nur
Hammer.
Empfehlen.
Das war Hammer.
Hatten wir die komplette Zeit, dass man sich nicht um Kochen kümmern muss, haben die das geschickt. Und das ist alles bio, alles per Hand gemacht, schmeckt alles mega gut und kann man auch einfrieren. Wir haben jetzt auch wieder welche gerade im Gefrierfach, die einfach super praktisch sind. Mein absolutes Lieblingsessen ist da Rote Beete Eintopf mit Naturreis. Und genau, wir haben dann einfach jeden Tag uns das immer mitgenommen zur Klinik und haben
genau,
uns das da
Mini
warm gemacht.
Wurde halt dann quasi umverlegt von unserem wirklichen Zuhause in einer Übergangslösung, Haus, war Mini dann immer da. Das hat auch gut geklappt, obwohl sie dann natürlich ziemlich ausgerastet ist mit den ganzen Pferden drumherum und so. Das war einfach
und Hühnern.
Hühnern und sowas mitten auf dem Hof. Sie fand es lustig. Aber die habe ich dann da auch natürlich immer den halben Tag gelassen. Du hast auch ein paar Mal, glaube ich, da geschlafen, was natürlich extrem ätzend war, weil man die Wände, das sind natürlich, weil jedes Zimmer hat natürlich, ist natürlich nicht abgeschlossen.
Wie so eine
Box. Jetzt wie so eine Box, aber natürlich hört man, die Schwestern müssen natürlich alles, jeden Alarm hören und eigentlich piept es in diesem Komplex, wo die Frühchen sind, durchgehend.
Ja.
Es ist durchgehend was los.
Aber man muss auch dazu sagen, es piept nicht nur, wenn irgendwo was los ist bei den Babys, sondern es piept, wenn diese kleinen Teile, das sind wie so große Spritzen, die werden da dran geschlossen an diese Systeme und damit werden die Kinder ernährt. Also bei Mats war zum Beispiel dann diese Milch drin, die halt von mir kam, abgepumpt oder am Anfang auch von der Milchspendebank. Dann Babykoffein, Vitamine, am Anfang noch weiße Blutkörperchen, Antibiotika und Proteine. Das war da alles wie in so Spritzen eingeflößt und das kam alles über die Sonde zu ihm in den Körper. Und immer wenn eins von diesen 1000 Fläschchen alle war, hat's gepiept. Und dann muss das natürlich mit 32 Räumen, ist immer irgendwo was.
Genau so.
Und das muss ausgestellt werden.
Das muss ausgestellt werden. Und auch irgendwo, wenn was von, was nicht empfangen worden ist, wenn irgendwas nicht richtig angeschlossen war, was sehr oft vorkam, hat's auch gepiept. Es hat gepiept, wenn Werte einfach was normal ist, aber in einen ganz leichten Risikobereich, der so soft ist, wie zum Beispiel, was ist der Sauerstoffgehalt des Blutes? Der ist, ich glaube, ab 94 hat's gepiept, was überhaupt kein schlimmer Wert ist. Normaler Wert ist eigentlich so 97, 98, den man hat.
Ja,
aber
das waren
als Frühchen,
halt so Pflaster und so eine Klammer, die am Fuß ist. Und immer wenn da was halt verrutscht ist, hat's halt dann falsche Werte angegeben, so von wegen, das Kind lebt eigentlich nicht mehr. Und dann Panik, dann stürzen alle ganz schnell in diesen Raum rein und manchmal war es halt einfach nur verrutscht.
Und das hat aber irgendwie durch auch die Sprachbarriere, vielleicht natürlich auch durch diese Hypersensibilität, die man in diesem Augenblick hatte, man hat einfach so wenig geschlafen, man war einfach psychisch eigentlich am Ende, hatte ich wirklich, wirklich echt 3, 4, 5 Mal in der ersten Woche eine Panikattacke sozusagen, dass unser Kind stirbt, weil die da reingerannt sind und oh Gott, und hektisch angefangen haben, Sachen zu machen und man dachte, hey, Scheiße,
ja,
was ist
keine
los?
Keine Panikattacke, sondern du hattest einen halben Herzinfarkt,
ja,
weil du
oder
dich
so
total erschrocken hast.
Genau, weil ich einfach das nicht einordnen
so
konnte.
Hattest.
Und später wurde dann das auch ein bisschen normaler, dass man einordnen konnte, okay, das passiert deswegen und so und das ist eigentlich ganz normal, dass dann gehen sie nur schnell hin und richten das am Fuß quasi nochmal diesen Anschluss nach, damit die Werte auch richtig stimmen.
Also
und so.
Jedes
und das wurde uns nie
jedes,
so richtig erklärt.
Jedes vierte Kind hat halt diese Atemaussetzer und Mats hatte das halt auch. Und da war es halt schon ein paar Mal halt richtig kritisch, dass sie ihn halt voll geweckt haben. Er ist halt so, nicht richtig ansprechbar gewesen. Und es war halt auch ein paar Mal, wenn er bei mir halt getrunken hat an der Brust, dass er wie halt, so weg war. Und dann sind sie halt auf uns, hat er aufgehört zu atmen und dann mussten sie ihn halt so schütteln. So, Mats, hallo Mats, bon dia. Und so haben sie immer richtig laut zu ihm gesagt.
Also schütteln ist übertrieben, aber sie haben ihn halt wie geweckt.
So wach geweckt. Ja. Also, und das war ein paar Mal und da hatte ich auch jedes Mal einen Schock. Einmal habe ich geschlafen, auch während er auf mir drauf lag, weil wenn du 9 Stunden den ganzen Tag da so auf diesem Ding liegst, jeden Tag 5 Wochen, schläfst du natürlich dabei auch oft. Und ich habe immer so meditative Musik gehört und so mit ihm. Und dann kamen die und haben uns da echt so wachgerüttelt und alles hat nur rot geblinkt und da stand eine Null und ich dachte nur so, ach du Scheiße, jetzt habe ich es nicht mitbekommen, dass er irgendwie, oh, also.
Ja, fürchterlich.
War richtig hart und meine Mutter hatte ja 26. Woche Zwillinge verloren, die nur einen Tag auf der Welt waren, als ich 13 war. Und das habe ich damals ja so eingesogen, diese Emotionen natürlich, dass ich immer dachte, boah, es kann jetzt immer noch was passieren. Ich kann mich hier nicht sicher fühlen komplett. Und wir hatten dann auch, als wir aus dem Krankenhaus nach 5 Wochen nach Hause gekommen sind, extra so eine Smart-Socke, die kann man anziehen, um sich sicherer zu fühlen.
Für sehr viel Geld uns bestellt.
Ja, dass man eben sieht, wann hat er einen Atemaussetzer, damit wir uns auch zu Hause sicher fühlen. Weil wenn man irgendwie eine 100% Überwachung hat und dann nach Hause kommt und
das war
über
auch
eine
meine größte
Stunde
Panik,
entfernt ist
genau.
und keine Überwachung mehr hat, das war echt...
Aber die waren haben uns A, ein super Gefühl immer gegeben
Ja.
und haben uns waren einfach da und haben uns auch wirklich immer die Wahrheit gesagt. Und es gab auch viele positive Momente. Das erste Baden mit ihnen,
Ja.
da kam dann
Oder der
irgendwie.
Raum geändert von nicht mehr beheizten Bettchen war auch schon ein
Ja,
Fortschritt.
genau, das waren so viele Schritte und er hatte dann immer Physiotherapie und dann kamen immer die
Osteopathie.
super nettesten Leute an, die dann auch so eine positive und Art und uns so aufgebaut haben. Und eigentlich war sowieso, der Tenor war eigentlich vom ersten Tag an, dass es immer bergauf gegangen ist. Also es war nie so, dass sie irgendwo uns gesagt hätten, irgendwas ist schlecht so. Wir hatten einfach da wirklich Glück, dass es einfach so gut lief und
Aber man musste natürlich denen trotzdem vertrauen, was alles gemacht
absolut.
wurde. Zum Beispiel wurde sowas in die Augen gespritzt, was die Pupillen weiten sollte. Dann wurde so eine Augenscan-Sache gemacht, wo ich nicht so richtig wusste, soll ich dem zustimmen. Und das wurde dann nochmal einmal gemacht, als wir da waren als Kontrolle. Und es war echt schrecklich, hat er auch so wieder geschrien und er war so benommen. Und dann, immer wenn er so benommen war, konnte ich ja nicht richtig stillen. Und dann haben sie ihn wieder an die Sonde angeschlossen und ihm wieder die Milch darüber gegeben. Und davon wollten wir eigentlich wegkommen, damit wir nach Hause können mit ihm. Und das hat echt Wochen gedauert, dass wir halt dafür gekämpft haben, dass er immer wacher wird, weil das Stillen. Dieses Saugen ist ja unheimlich anstrengend für so kleine Babys. Und deswegen gibt man dann meistens die Milch erstmal über die Sonde, weil da müssen sie gar nichts machen. Und dann übt man das irgendwann mit der Flasche. Und dann macht man das eben so, dass man erstmal ein bisschen stillt und dann die Flasche gibt, damit sie eben genug zunehmen und das oder das Gewicht auch teilweise halten und nicht halt immer wieder abnehmen, weil sie ständig einschlafen. Also man musste ihn ja tausendmal wecken, dass er nicht einschläft immer. Und
Ja, ich weiß auch, dass du nachts, wir haben jede Nacht angerufen,
Ja.
ob alles gut ist.
Ja.
Wir kamen uns immer sehr nervig dabei vor, wenn wir das getan haben, aber im Endeffekt bedeutet es ja nur, dass wir uns ganz viel Mühe geben. Und ich glaube, das war auch ein bisschen ein ausschlaggebender Grund, warum sie dann auch uns im Endeffekt doch nach 5 Wochen entlassen haben, weil sie gemerkt haben, wie engagiert wir sind und wie wir hinterher sind, dass er auch nichts mehr über die Sonde bekommt, dass er komplett, das war nämlich so ein bisschen die Entlassungs, wie sagt man, wir mussten,
Kriterien,
genau, Kriterien,
dass man alles alleine
dass man
kann.
alles alleine macht, also dass du komplett ihn ernähren kannst, nichts mehr über die Sonde und er auch die bestimmte Grammzahl an Milch täglich bekommt und alle 2 Stunden und dass das einfach immer klappt. Und das wurde haargenau
Ja.
abgewogen, weil man immer ihn wiegen musste. Man musste ihn wie oft wiegen?
Ja,
Alle?
alle 3 Stunden, immer
Genau,
nach dem
genau. Und
Stillen
dann
dann
hat man
wieder.
immer, dadurch haben sie immer gesehen, wie viel Milch du ihm gegeben hast.
Ja.
Ja, also es war.
Es war sehr viel Druck dahinter, dass ich halt immer dieses Pumpen und Stillen und so alles schaffe, dass er 40 Gramm danach mehr wiegt und nicht weniger. Ansonsten muss er wieder in die Sonde und den Rest darüber kriegen. Und er war teilweise so überfüllt, er hatte gar keinen Hunger mehr, hat das dann einfach immer nur erbrochen. Und dann haben wir immer gesagt, die Abstände müssen höher werden. Es kann nicht sein, dass er alle 3 Stunden noch so satt ist von davor. Er will das einfach nicht. Und wenn ich wahrscheinlich mit ihm zu Hause gewesen wäre, hätte ich einfach alle 5 Stunden gestillt. Das hätte ihm gereicht. Aber das durfte man damals nicht, damit eben dieser Zuckergehalt und alles auf der gleichen Ebene bleibt. Da durfte nichts absinken, wegen halt, dass nicht das Herz stehen bleibt und das alles weiterläuft, weil das sonst so absackt, der Organismus. Ja, deswegen waren da einige Sachen zu beachten. Und ja, am letzten Tag war es dann so, als wir ihn mit nach Hause nehmen durften, da dachten wir eigentlich, einen Tag später dürfen wir ihn erst mitnehmen. Und dann haben die gesagt, nee, heute nehmt ihr ihn mit. Und da hatte aber Felix einen Modeljob. und war den ganzen Tag woanders. Und ich durfte...
Ich war auch, das war der strangeste Model-Job, weil ich einfach halt ja eigentlich unbedingt bei euch sein wollte und war irgendwie nicht so richtig vorhanden. Also ich glaube, ich habe das alles gut gemacht und habe auch mit der Fotografin später sogar nochmal einen Job gemacht. Also anscheinend habe ich es gut gemacht. Aber es war trotzdem schräg. Ich habe es ja auch erzählt. Ich meinte halt, ich so... Und die hat es voll verstanden. Es war auch alles gut. Es war, ja, aber es war sehr, sehr eigenartig.
Ja, und es gab so einen Aufenthaltsbereich, da konnten immer die Eltern hin, ihre Sachen einschließen, ihr Essen warm machen, da war ein Fernseher mit so einem Sofa und da hat man immer voll oft gesehen, dass halt das sehr, sehr viele auch so als großes Privileg ansehen, dass sich die Schwestern um die Kinder kümmern, also um die Babys, und ich habe das immer so gesehen, ich will das nicht abgeben, weil ich will das ja auch alleine schaffen und ich will auch, dass da alles richtig gemacht wird, und war da sehr hinterher, dass er nicht zu viel Milch bekommt, das immer auskotzt und. Also wir waren da schon sehr hinterher und manche, die sind dann auch nur eine Stunde am Tag gekommen, weil sie vielleicht noch andere Kinder zu Hause hatten oder mussten auch schon wieder arbeiten. Also es war sehr, sehr unterschiedlich, wahrscheinlich so, wie es halt jeder nur schafft. Wir konnten halt durch die Selbstständigkeit zum Glück von morgens bis abends uns halt um die ganzen Sachen kümmern und für Mats da sein und hatten aber natürlich auch Kontakt zu den ganzen anderen Familien.
Ja, viele, ich weiß noch, bei Instagram haben viele ein bisschen geschimpft, warum wir nicht die ganze Zeit da waren. Und ich glaube, es gab einfach komplett auf der ganzen Station, also niemanden, der die ganze Zeit da war. Das wäre psychisch gar nicht gegangen. Also es war,
haben die uns
einfach
auch abgeraten?
Ja, haben sie uns komplett abgeraten, weil es wäre einfach nicht gegangen. Und dass man braucht auch irgendwo einen Abstand und man muss dem ja auch vertrauen. Und ansonsten, also für mich war es ich muss auch für mich sagen, du bist mit der Situation schneller gut klargekommen. Ich war am Anfang wirklich ein bisschen überfordert und hatte echt viel Traurigkeit am Anfang in mir und hatte auch viel Ängste, und du hast es Gott sei Dank einfach besser durchziehen können. Das war vielleicht auch durch die Aufteilung, dass ich habe das ganze Organisatorische drumherum gemacht, einkaufen, Pakete abgeholen, mit Mini spazieren gehen, dann wieder ins Krankenhaus und etc. pp. Gemacht. Vielleicht, weil du auch mehr in der Situation drin war und ich natürlich irgendwie immer flüchten konnte oder musste, wie auch immer, aber das Gefühl hatte ich dann halt immer. Ich habe es geliebt, bei Matt zu sein, irgendwie bei euch zu sein, habe es aber auch irgendwie, hatte auch immer Angst davor, so, weil ich einfach auch immer Angst davor hatte, dass vielleicht irgendwas passiert, weil dieses Piepen, das hat mich, ich kann es immer noch von mir hören, das hat mich echt belastet, und diese ganze...
auch so ein kleines Wesen mit so vielen Anschlüssen, Pflaster und weiß was ich an sich zu haben und erstmal aus diesem Brutkasten auf sich zu legen und dass man da alles richtig macht, dass es dann Luft kriegt auf dem Körper und so. Das waren ja alles so Sachen, wo man immer wieder so sensibel sein musste und was einen irgendwie total verunsichert hat, dass man das alles richtig macht. Und ich weiß noch, als wir irgendwie gezeigt bekommen haben, wie man als erstes wickelt, diese ganz kleinen Windeln wie von so einer Puppe, und dann diesen Mini-Schnuller, das war der allerkleinste, den es von Nuck gibt. Der war so klein wie so eine Rosine, dieser Nuckel da dran. Also war schon abgefahren, in welche Welt man da auf einmal gekommen ist, ne? Und wir hatten 5% des Geburtskurses fertig gemacht. Das heißt, wir waren echt noch nicht viel in diesem Thema drin. Ich hatte bei YouTube viele Geburten geguckt, was vielleicht auch nicht so förderlich war dann für die Frühgeburt, dass ich eben schon wusste, was da so alles passiert, weil bei mir war es ja dann komplett alles anders. Und am letzten Tag war es so, dann durfte ich die ganzen Kabel das allererste Mal abmachen mit der Ärztin oder mit der Helferin und hatte ihn dann auf einmal ohne diese ganzen Kabel, habe ihn ganz normal gestillt, ohne dass da angeschlossen war und ich sehen konnte, was passiert. Das war super gruselig. Ich dachte echt nur so, Gott, was ist, wenn das jetzt hier was passiert beim Stillen? Weil man kann ja beim Stillen nicht permanent das Kind atmen, kontrollieren und die Augen sehen und alles, wenn er da schon halb schläft dabei. Und hatte da echt total Angst. Und dann bin ich auch zu den Schwestern dann nochmal raus und nachmittags und meinte, boah, dass ich das echt richtig komisch finde, jetzt ein Kind zu haben ohne Kabel und gar nicht so richtig
ohne Kontrolle,
weiß,
genau.
Das dann auf dem Dorf bei uns ist, eine Stunde entfernt, da kann ich ja nicht einfach mal wieder dahin und so. Und dann meinten die, ach, das wird schon, und der hat sich so gut entwickelt und hat ja jetzt kaum noch diese Aussetzer und
egal, so. Also zum Schluss ja auch gar nicht mehr.
Ja,
ich glaube, die letzte Woche.
Zwei Tage davor hatte er ja noch die Sonde sogar, also wo er drüber eher mit der Milch ernährt wurde. Das heißt,
es war auf jeden Fall kein.
Und dann haben wir ihn in den Maxi-Cosi gemacht im Auto und der war auch so klein, da ist er so richtig drin versunken und man dachte so, Okay, hoffentlich atmet er jetzt, bis wir zu Hause sind,
Selbst die
durchgehen.
Autofahrt, da haben wir uns vorher mal unterhalten, dass
Ja.
wir vor dieser Autofahrt so Schiss
Ja.
hatten.
Ich hatte die
So.
ganze Zeit meine Hand auf seiner Brust, um zu gucken, dass er auch durchgehend noch atmet. Dann haben wir noch schnell bei meiner Freundin gehalten, die auch das Frühchen hatte. Da haben wir ihr noch Klamotten abgekauft und dann sind wir nach Hause gefahren. Und Mini ist völlig ausgeflippt, dass wir jetzt endlich zu Hause sind. Sie hat die ganze Zeit nur geschrien und
Ja, sie
wollte Mats
wusste das ja auch. Sie
ablenken.
hat das ja gesehen, dass du schwanger bist
Ja.
und hat es natürlich in Verbindung gebracht, damit, dass wir nicht mehr da sind, etc. Eine große Hilfe war für uns auf jeden Fall diese Uhr, diese Überprüfungsuhr, die genau die Werte gemessen hat, ähnlich wie im Krankenhaus. Auch wenn wir sie nur, glaube ich, 5 Tage höchstens benutzt haben, weil wir einfach dann gemerkt haben, es funktioniert. Und ich habe einfach irgendwie am Anfang, als ich sie gekauft habe, dachte ich, oh Gott, wie lange werden wir die benutzen? Bestimmt so ein paar Monate, bis wir überhaupt davon frei sind. Aber irgendwie hat sich das so, kann gar nicht sagen, warum, aber wir waren uns einfach sicher, dass alles klappt und alles gut
Ja, nach
läuft.
5 Tagen war es auch so, dass ich mich nicht mehr an diese Zeiten gehalten habe, die mir gesagt wurden. Alle 3 Stunden stillen habe ich dann immer weiter gemacht. Also nachts zum Beispiel habe ich gedacht, nee, er kann jetzt auch mal ein bisschen länger schlafen. Habe dann nur alle 4 Stunden zum Beispiel ihn geweckt und gestillt und das immer weiter so geschafft, dass wir irgendwann gar nicht mehr die Flasche
Aber
geben
auch mit
mussten.
immer mit Absprache mit deiner Hebamme, das
Genau.
so.
Und mit der Ärztin und so. Meine Bonusmama war ja dann noch da. Michaela hat uns richtig viel geholfen. Das war seelisch natürlich auch nochmal richtig gut, dass sie dann zu uns kommen konnte. Und sie war dann 4 Wochen oder 5 Wochen bei uns und konnte uns auf jeden Fall sehr viel helfen
Ja, vollkommen,
und
war ich auch total dankbar. Das
ja.
war auch echt super. Einfach, ja, die fehlende Familie, die man
Ja.
nicht vor Ort hat,
Genau, also
ja,
das, was ihr
war
für
dann.
Familien machen könnt, die das erleben, immer ihnen anbieten, alles für sie zu machen, einzukaufen, Essensgutschein von Mother's Finest,
Ja, oder
Babyklamotten
kochen kann man auch.
kaufen,
Man kann auch einfach,
kochen,
ja, einfach kochen. Das ist mit das Größte, was man einem abnehmen
und
kann.
nicht so dieses, ich nehme dir jetzt mal das Kind ab, was ja immer alle wollen, sie wollen nur das Kind halten, sondern wirklich der Mutter helfen mit allem Möglichen, für sie putzen und weiß was ich und
Einfach
nicht,
fragen, was
ja,
vielleicht, ja,
oder
so.
auch beim Duschen helfen oder was halt gerade so ansteht und ja, auf jeden Fall nicht in der Zeit sich nicht melden und denken, dass es einem zu stressig ist, dass man nicht antworten soll, sondern dann lieber eine Nachricht zu viel senden, dass man Hilfe anbieten kann, mit dem Hund gehen oder in der Zeit sogar den Hund vielleicht komplett nimmt. Das ist die größte Hilfe. Oder das andere Kind, ne? Viele haben ja auch das ein Frühchen beim zweiten oder dritten Kind. Und dann hat man noch 2 andere Kinder, die eigentlich 24/7 auch Mama und Papa wollen. Und das geht dann gar nicht. Und in der Zeit ist es natürlich wichtig, dass Oma, Opa, Tante, Freunde alle unterstützen und
Ja, wir hatten mega
versuchen, die
Schwein auf jeden
zu.
Fall.
Ja, da bin ich
Und
sehr dankbar, dass
ja.
es auch nicht beim zweiten jetzt dann, also klar, weiß man jetzt nicht, wenn wir nochmal ein Kind kriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder recht hoch, dass ich ein Frühchen kriege, weil ich selber bin 1 Woche zu früh gekommen, dann ist es bei einem selber, wenn man ein Kind kriegt, auch schon erhöht. Und wenn man das erste Kind hat als Frühgeburt, ist auch beim zweiten wieder erhöht. Das heißt, ich glaube, ich habe es mal zusammengerechnet, sind um die 60% Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein Frühchen ist. Genau, aber wir hoffen mal
So.
nicht, dass es
Es war
wieder so
sehr
kommt.
aufwühlend.
Wir hatten danach noch 16 Kontrolltermine in der Klinik.
Ach,
Richtig
stimmt, ja.
krass. Sind wir ständig wieder dahin gefahren und mussten zeigen, dass unser Kind richtig entwickelt ist und nichts Komisches hat.
Es war auch immer wieder mit, also nicht mit Bauchschmerzen, das ist übertrieben, aber immer mit so einem kleinen mulmigen Gefühl waren die Reise dahin. Zurück war es dann zum Glück immer super, weil wir das Glück hatten, dass Mats sich toll entwickelt
Und wir
hat
mussten
und immer noch
natürlich auch
toll
erstmal
entwickelt.
lernen, nicht mehr die ganze Zeit zu denken, nur wiegen, nur gucken, dass alles gut ist, sondern echt Vertrauen zu kriegen, dass das jetzt alles natürlich durch die Muttermilch und Nähe, dadurch, dass wir ihn durchgehend auf der Brust hatten, er hat ja immer auf mir geschlafen, auch die ganze Nacht und so, ja, musste man einfach Vertrauen lernen, dass jetzt alles gut wird und wir waren echt bei den Arztterminen immer so, ja, warum sind wir jetzt eigentlich hingefahren? Das hätten wir auch eigentlich selber gewusst, dass alles gut
Genau,
ist,
aber
ne?
es ist natürlich, wissen die ja nicht, und es ist ja
Ja.
toll, dass es vom,
Ja.
ja, so ein staatliches Kontrollsystem gibt, sozusagen, dass man Hilfe bekommt,
Ja.
und ist ja genauso wie in Deutschland auch mit den, wie heißen die A-Untersuchungen, wie nennen sich die
Ja,
nochmal?
die
Ja,
U-Untersuchung.
U-Untersuchung, genau.
Ja.
Und das ist ja genauso, und das ist ja, kann man natürlich für Leute, die sich selber ganz viel Mühe geben können, kann es ein bisschen nervig sein, aber es ist ja grundsätzlich super, dass es das gibt.
Ja, wir hatten auch total Glück, was die Versicherung angeht. Wir haben es dann über das spanische Krankensystem bezahlt bekommen, weil nämlich alle privaten Versicherungen mich überhaupt gar nicht mehr wollten, dadurch, dass ich schon schwanger war und die dann einem gar nicht, ja, abschließen lassen. Und wir haben nämlich eine Freundin, die ist jetzt auf 37.000 selber, oder ich glaube auf 50.000 ist sie jetzt sitzen geblieben, weil die ganzen Klinikkosten so, so hoch sind bei einer Frühchenzeit, wenn man monatelang oder wochenlang auf so einer Intensivstation ist mit zig Sachen, die super modern sind.
Ja, und wir
hatten
das Glück, dass wir schon in das gemeldet waren,
ja,
in dem
genau.
spanischen Gesundheitssystem. Ja. Und die haben
da muss man sich echt gut informieren. Also wenn ihr im Ausland euer Kind kriegen wollt, müsst ihr euch wirklich gut vorher absichern und informieren. Ich kenne nämlich auch welche, die sind dann extra nach Deutschland am Ende noch, ums Kind zu kriegen. Aber bei einer Frühgeburt würde es dann ja nicht gehen. Und dann muss man am Ende echt so fast 200.000 alleine stemmen. Und das wäre schon heftig. Also passt da auf jeden Fall auch gut auf. Genau, das war's, oder?
Das war ja wahnsinnig aufwühlende Folge,
ja.
Habe ich ja gerade schon mal kurz angefangen.
Wie eine Verarbeitung.
So,
ach so, ich kann auch sagen, was ich für eine Therapie gemacht habe.
Ja.
Ich habe einmal eine Körpertherapie gemacht, da spürt man sich sehr viel wieder. Ich habe auch Highlights bei mir bei Instagram drin, einmal Geburt, einmal Krankenhauszeit und ein Baby. Und da steht auch immer wieder in meinen Highlights, welche Therapien ich gemacht habe und bei wem, habe ich auch dazu geschrieben. Das heißt, eine Körpertherapie, eine Gesprächstherapie und dann habe ich nochmal sowas gemacht bei Stefanie Albrecht. Das hilft mega gut, das ist per Zoom. Und da spricht man eben darüber, macht mit ihr so Mechanismen, wo man ins Gehirn, in manche Rubriken im Gehirn eingreifen kann, so ein bisschen oder drauf, wie heißt das? Einfluss nehmen kann, dass man eben diese Angst, Mechanismen
irgendwie.
Und all sowas wieder verändert, dass nicht immer da diese Angstrezeptoren auftauchen, sobald man irgendwie darüber spricht. Also ich habe mit ihr angefangen, das zu machen, ich glaube es ging 1,5 Stunden oder so und da war ich bei einer 9. ungefähr vom Leidensdruck noch her, wenn ich es erzähle, wie das mit Mats alles war in der Klinik und so. Und am Ende war ich, glaube ich, bei einer 1. Also es kann ich echt mega empfehlen. Es gibt einfach so viele Leute, die mittlerweile auf Trauma spezialisiert sind und genau zu den Leuten sollte man echt gehen, weil nur darüber zu sprechen hat mir nicht unbedingt geholfen, sondern wirklich tiefer zu gehen.
Ja, genau. Ich hatte keine Therapie. Wir haben uns aber ganz, 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 ganz viel auch gestritten und aber auch unterhalten, natürlich auch sehr gut unterhalten und ich konnte so viel lösen. Ich habe auch abends im Bett viel, viel, viel drüber nachgedacht. Also ich finde das jetzt sehr aufwühlend, darüber zu reden, aber es tut mir überhaupt nicht mehr weh, aber halt natürlich auch mit dem Hintergrund, dass es alles gut gegangen ist. Wenn ich jetzt Mats sehe, ist es natürlich was ganz anderes, als würde es ihm nicht so gut gehen, ganz einfach gesagt. Also so deswegen, das war auch immer so ein bisschen meine Verarbeitung, dass ich mir gesagt habe, ich kann aus der Zukunft eher zurückgucken und damit das verarbeiten sozusagen.
Ja,
also die Zeit heilt in dem Fall vielleicht einfach doch die Wunden, aber nur in dem Fall bei uns, weil es einfach zum Glück gut gelaufen ist.
Also was für mich, was ich noch gar nicht erzählt habe, die schlimmsten Situationen war immer durch diesen Gang zu gehen am Morgen und nicht zu wissen, was erwartet mich, weil die rufen ja nicht vorher an und sagen, ihr Kind ist gestorben oder da war ein Notfall jetzt in der Nacht.
Gut, dann würden sie
ja. Sondern sie haben dann morgens halt gesagt, ja, nachts waren 2 Vorfälle, nachts waren 6 Sachen, dass das Kind nicht geatmet hat und dann war man schon so, Gott, heftig.
Ja,
also,
ja, vollkommen, das war da so der Gang, wie sagt man, ja. So,
man wusste
so
immer nicht, was ist. Ja. Einen Tag war da auch so eine Nonne in der Station, da hatte ich auch schon voll Angst. Oh mein Gott, was ist jetzt? Die sind so für den seelischen Beistand da wahrscheinlich gekommen bei jemanden. Und dann war noch richtig schlimm für mich am 3. Tag, wo ich dann nicht mehr da schlafen durfte in diesem anderen Krankenhauszimmer, sondern zu Hause schlafen sollte. Und an dem Abend, da habe ich echt gedacht, ich habe keinen Bauch mehr und kein Baby mehr und gehe jetzt so nach Hause. Und es war so schlimm für mich. Ich glaube, ich habe so doll geweint wie noch nie in meinem Leben, weil ich einfach dachte, boah, ich kann ihn doch jetzt nicht hier lassen. Das fühlt sich so falsch an. Man ist als Mutter so krass mit Hormonen vollgepumpt in dieser Zeit und man will einfach nur sein Kind bei sich haben und auf der Brust haben. Und ich durfte ihn halt bei der Geburt eine halbe Minute auf der Brust haben und danach ja dann erst wieder am nächsten Mittag dann das erste Mal diese Känguru-Methode und so. Und das Kind nicht mit nach Hause zu nehmen, einfach ultra schlimm. Und was ich auch noch richtig schlimm fand, immer zu sehen, dass er am Anfang auch so einen blauen Arm hatte von diesen ganzen Zugängen. Also er hat ja so sensible, dünne Haut gehabt, als wäre die noch gar nicht richtig gebildet. Und da dran dann diese ganzen Schläuche und so.
Ja, und auch die Sonde und die.
Ja, alles im Gesicht.
Ja, das war hart. Ich weiß auch noch, als er dann diese kleinen Beatmungsdinger, die an der Nase waren, abbekommen hat, dann hat man ihn das erste, das war auch wieder so ein positiver Moment, ja, dass man ihn auf einmal erkannt hat. Das war dann so, und lustig finde ich auch im Nachhinein,
4 Tage
dass man Mats
Geburt.
Selbst da eigentlich schon für mich Mats war. Also natürlich war es immer Mats, aber auch ihn erkennen würde. Obwohl, wenn ich jetzt alte Bilder mir angucke, denke ich mir, oh, ist der klein und er sieht auch, ne, es ist was ganz anderes. Aber man hat schon diese Positivität auch in sich, dass man irgendwie auch das sehen will, was man sieht sozusagen. Das hört sich zwar doof an, aber man ist, also wir zumindest sind irgendwie dadurch positiv gestartet so.
Und wir werden auch definitiv das Weihnachten 2021 niemals vergessen, weil das in der Klinik war mit Mats und da kam dann auch noch wie so ein Weihnachtsmann, der ihm da Geschenke gebracht hat.
Fotos haben wir dann noch bekommen.
Ein Foto per E-Mail bekommen und eine Riesentüte mit Geschenken, mit Nuckflaschen und Kuscheltieren und was weiß ich. Also
die haben sich toll Mühe gegeben.
Die Klinik war echt der Hammer, ja. Auch super nette Leute einfach generell.
So, jetzt reicht's.
Jetzt haben wir genug geredet. Ja. Und Silvester haben wir mit Papa und Michaela im Haus gefeiert und alle zusammen ein Bild gemalt und so. Das war auch ganz cool. Ja. Gut,
ja, wünsche euch eine schöne Woche.
Die Folge berührt euch und hilft. Und alles Liebe.
Tschüss.